Und da sind wir live on air. Guten Tag, mein Gefährte.
Stabile Aura, ich freue mich.
Hab ja einen Jingle bekommen, wie cool.
Ja, ich dachte, so nachdem ich jetzt ein musikalisches Vorbild in dir habe, könnte ich mich auch mal versuchen. Aber meine Freunde sagen, ich soll es lieber lassen.
Ja, vielleicht, manchmal ist es gut, auf seine Freunde zu hören.
Überraschend oft. Der Heilige Geist spricht überall zu mir.
Ja. Ich liebe deine Bücher und deine Stimme stelle ich mir dabei einfach vor. Hey Frankie, wir haben gerade so eine witzige Aktion laufen. Ich muss dir davon erzählen zu Beginn. Ich werde überhäuft von wundervollen E-Mails, denn ich liebe es, dass wir eine Community aus so vielen tollen Menschen sind. Es geht ja bald auf Tour und wir haben uns überlegt, wir bilden so Street-Teams in jeder Stadt, dass Menschen, die die Vision gerne verbreiten möchten, Plakate, die wir ihnen per Post zuschicken, verteilen an Bio-Supermärkten, Meditationszentren, Yoga-Schulen, Waldorfschulen, whatever, wo Menschen sind, die die Musik mögen könnten. Dann habe ich das in die Welt geschickt und jetzt kommen ganz viele Nachrichten und wir verschicken Plakate. Ich habe gerade über 30 Plakate designt, mega cool. Und wenn es da draußen jemand hört, der aus einer der Städte kommt, in denen wir spielen, schreibt uns gerne noch. Wir schicken euch dann voller Freude ein paar Plakate mit ein paar Aufklebern und schönen Postkarten für euch zu. Und ich freue mich einfach sehr, dass das mit so vielen Menschen so eine wunderschöne Welle ergibt. Es macht großen Spaß.
Mit diesen Aufrufen, das läuft echt gut, gell? Also ich bin dafür schon schwerst kritisiert worden, dass mir ganz viele Menschen auch kostenfrei einfach helfen, weil ein lieber Freund, über den ich auch ein Buch geschrieben habe, immer meinte, ich hätte jetzt irgendwelche willigen Diener wie so ein Guru gefunden. Aber es ist so schön einfach, dass Leute an die Mission glauben und dir helfen wollen. Versteht man manchmal gar nicht.
Nee, verstehe ich wirklich nicht, weil die Sache, die wir in die Welt senden, ist ja auch, ohne dass wir Geld dafür verlangen. Also klar, ein Konzert kostet Eintritt, wenn man jetzt kein Geld hat, weiß man, da kriegt man Gratis-Tickets. Aber dieser Podcast ist ja ein super Beispiel. Und so viele andere Dinge, die wir rausgeben, sind ja for free. Deswegen ist doch voll schön, dass Menschen das supporten. Ich liebe das.
Ja, mega. Das hat mich auch schon so tief berührt. Ne? Ich merke nur, wenn man so Dokumentationen von irgendwelchen zwielichtigen Gurus guckt, ne, dann ist so ein Thema, dass ja alle ihre Anhänger so kostenlos für sie arbeiten, gewissermaßen. Ne? Und mitunter ist halt so witzig, ne? Weil ich merke immer, es sind so zwei komplett unterschiedliche Denksysteme.
Also, ja, aber man muss auch differenzieren, also die Menschen, die für mich arbeiten, also meine angestellten Mitarbeiter, die bezahle ich ja sehr hoch. So. Es geht ja wirklich nur darum, dass Menschen uns ein klein wenig supporten und hey, so ein Plakat in einem Bio-Supermarkt aufzuhängen, ist jetzt ja keine Arbeit in dem Sinne. Das kann man ja schon differenzieren. Wenn sich jemand zu dem Guru, und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns nicht als Gurus bezeichnen, also for real jetzt, dass für so jemanden arbeiten Menschen ja dann wirklich 8 Stunden und legen irgendwelche Blumen vor die Füße oder putzen die Räume, das ist ja was, also ja, eine völlig andere Dimension. So.
Ja. Es war nur so gerade so ein schöner Brückenschlag, weil ich letzte Woche noch drüber diskutierte, aber auch einfach merkte, du hast ja letzte Woche oder vorletzte Woche auch schon einen Aufruf gestartet zum Thema Videoerstellung, ne? Und da haben sich auch so cool viele Leute gemeldet, ne? Und ich dachte einfach, wie cool ist das, so eine Community zu haben.
Ja, davor habe ich Bühnenbildner aktiviert. Auch da haben sich genau die Richtigen gemeldet. Oh, das ist wirklich unfassbar schön, dass genau die richtigen Menschen kommen und wir schöne Dinge kreieren. Und Frankie, das große Musikvideo ist jetzt auch am Start. Medizin.
Ja, du hast davon erzählt, ne? Und ich ausgerechnet jetzt sehen wir uns ja einfach 4 Wochen lang nicht. Und ich denke mir so, ey, das ist so ein scheiß Timing, Mann.
Ich liebe dieses Musikvideo ist so, so schön. Wir haben dafür wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe davon schon mal erzählt. Wir haben ein Waldstück gemietet, wir haben den besten Videografen, also Filmemacher, Dokumentationsfilmemacher organisiert. Wir haben Statisten und Visagisten und einfach alles geholt, was geht, sogar Aufnahmeleitung und so. Und es kommt am 18. April im Kino, im größten Kino Deutschlands, feiert es Premiere im Matheser Filmpalast in München beim Cosmic Cine Film Festival. Auf der Gala wird es Premiere feiern, ohne mich, denn ich werde in Dresden ein Konzert geben an dem Tag. Aber der Filmemacher und die ganze Crew werden da sein. Und ab dann wird das Video auch für alle zu sehen sein. Und das Schöne ist eben, es kennen bisher nur 3 Menschen und alle haben geweint und hatten Gänsehaut beim Schauen. Und ich freue mich schon so, wenn ich es dir zeigen darf, Frankie, denn es ist wunderschön.
Boah. Johanna, du und der Filmemacher. Donnerwetter.
Noch einer mehr, der Kirill von den Onboys war gestern zu Besuch. Der hat es auch noch
Oh,
gesehen.
wow.
Ja, genau.
Okay, cool.
Yes. Ja, und wer es live sehen will oder hören will, den Song, kommt auf die Essenz-Tour. Ab jetzt sind wir auf Tour und ich freue mich total, wenn wir dich in deiner Stadt begrüßen dürfen.
Sag mal schnell, wann ist denn das erste Konzert?
In Erfurt. Ich habe ja gerade das Plakat designt. Ich muss es nur finden. Warte. Es sind nämlich so viele Dates, ich habe irgendwann vollkommen den Überblick verloren, aber warte. Also wir haben die Premiere, das ist ja das Allerlustigste, die Premiere unserer Tour ist ja bei der Spirit and Life Expo in Darmstadt und die ist ja tatsächlich mit Joey Kelly. Das bedeutet, meine Premiere meiner Tour ist im Rahmen eines Events, bei dem auch Joey Kelly am Start sein wird. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde mit ihm ein Shelter bauen, damit wir dann Seven vs. Wild mäßig zusammen ein Video. Natürlich nicht. Das wäre so witzig.
Reizt dich sowas
Warte.
eigentlich mal, so Seven versus Wild mäßig?
Nee, gar nicht. 15. März sind wir in Erfurt dann. Das ist dann der offizielle Tourstart. Nee, das reizt mich überhaupt nicht. Ich bin ja eher Team Hotelzimmer. Deswegen alles gut.
Das stimmt, du bist ja auch Team Doppelstier, wie wir neulich analysiert haben, ne?
Exakt, ja.
Erklärt mir so einiges, ne? Ich merke nämlich immer beim Seven vs. Wild gucken, da kitzelt es mich so ein bisschen und ich denke, ha, so richtige Herausforderungen, so. Aber gut, das sehen wir
Also
nicht alle so.
hey, ich liebe den Wald. Ich hänge mit dir gerne im Wald ab, aber ab 17 Uhr findest du mich dann im Spa-Bereich im Waldhotel.
Es ist auch gar nicht so kuschelig, im Wald zu schlafen. Ich habe es immer mal wieder versucht. Und habe auch wirklich ganz, ganz arg gestaunt, was es nachts im Wald für Geräusche gibt. Und vor allem, wie mein Geist diese Geräusche so übersetzt. Weil der kann die nicht zuordnen, ne? Der weiß das alles nicht. Und dann klingt das so, als würde neben dir ein Kind gefoltert oder so, ne? So richtig krasse Bilder bekam ich dann so in meinem Geist und dachte, okay, dann werde ich wohl heute Nacht wenig anderes tun, als mich zu fürchten.
Oder Säbelzahntiger oder sowas völlig Absurdes kommt dann so in deinen Geist. Ah, die Mammutskommeln. Ey,
Ja.
habe ich dir schon von der Geschichte mit der Schule erzählt, wo wir die Schule besucht haben und zufälligerweise beim falschen Schulgebäude landeten?
Nee.
Das ist so witzig, ich habe es mir aufgehoben. Ich hatte gehofft, ich habe es dir noch nicht erzählt, weil ich habe es mir extra notiert. Schau, unser Sohn kommt ja nächstes Jahr in die Schule und wir mussten ja beim Gesundheitsamt diverse Tests machen. Ich habe davon erzählt und heute muss ich übrigens nochmal zu einer Ärztin mit meinem Sohn und eine U9 machen lassen, also eine Untersuchung für seinen Entwicklungsstand. Ich habe schon Zettel und Stift dabei, damit ich Podcast-Futter aufschreiben kann, wenn es witzig wird. Auf jeden Fall hat uns das Gesundheitsamt dann gesagt, auf welche Schule unser Kind eigentlich gehen sollte. Und wir sind mehr so Team Montessori-Schule und möchten mit ihm auf so eine Schule. Aber er wäre eigentlich einer Schule zugeordnet. So läuft es halt in Deutschland quasi, dass man so eine Schule bekommt, da sollte man dann hin. Und Johanna und ich dachten uns, schauen wir uns mal die Schule an. Gehen wir da mal hin. Also schleichen wir uns da mal so gegen mittags oder vormittags in der Pausenzeit mal hin und checken mal aus, wie das so vom Vibe her ist, ob wir uns vorstellen könnten, dass unser Kind an diese Schule geht. Und wir folgten so der Adresse von Google und gehen zu diesem Schulort, wo wir dachten, es sei der Ort, und stehen auf so einem voll kaputten grauen Platz, um uns herum so halb zerfallene, dunkelgraue, ganz in die Jahre gekommene, hässliche Gebäude und davor so 30 Kinder, die alle so richtig aggressiv rumgeschrien haben, sich teilweise geboxt und sehr wild beleidigt und sehr viel Gewalt angedroht haben mit den kreativsten Beleidigungen, die du dir vorstellen kannst, dazwischen so zwei völlig in die Jahre gekommene Lehrerinnen, also mit in die Jahre gekommen meine ich einfach, die hatten halt so ihren Zenit der Motivation vollkommen überschritten, starten so ein bisschen ausdruckslos in die Leere und haben sich auch nicht berufen gefühlt, da jetzt irgendwie einzuschreiten bei den ganzen Beleidigungen und Gewaltandrohungen. Und die waren so wie einfach so durch mit ihrem Job und hatten irgendwie so gefühlt aufgegeben und schauten einfach so ins Nichts. Und wir stehen auf diesem Schulhof und denken uns, oh fuck, es war wirklich krass. Es war, die Kids waren so wild, also auch so auffällig in ihrem Verhalten, dass ich mir dachte, mein Sohn ist ja relativ sensibel so. Und ich konnte mir einfach gar nicht vorstellen. Aber gut, ich dachte mir, wir schauen mal rein in die Schule, vielleicht wird es ja ihnen besser und gehen so ganz vorsichtig rein. Und dann kommt so eine Lehrerin zu uns und sagt, möchten Sie in die Grundschule? Ja, Ja, die ist auf der anderen Seite hinter dem Gebäude. Hier sind sie bei der Förderschule. Und das war so eine Förderschule mit einer speziellen Klasse, die gerade eben draußen war. Keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall war das speziell. Und dann sind wir doch recht erleichtert gewesen, als wir in die normale Grundschule kamen. Und ich habe gemerkt, dass es echt hart ist, dass Förderschulen in solchen Gebäuden stattfinden. Weil gerade bei einer Förderschule müsstest du ja irgendwie, weißt du, viel Grünfläche und bunt und irgendwie lebendig und motivierend und liebevoll, harmonisch vielleicht so. Aber das war nicht so. Also da gibt es noch Luft nach oben in unserem Land, habe ich den Eindruck. Aber es war sehr witzig.
Und die Montessori-Schule war komplett anders?
Ja, die war unfassbar schön. Die haben wir ja dann angeschaut beim Tag der offenen Tür. Die ist halt am Waldrand, komplett aus Holz. Du schaust da aus jedem Klassenzimmer tief in den Wald. Überall Riesenräume, Licht durchflutet, mit ganz vielen Aktionen. 5 Basketballplätze und ganz viele Sportanlagen, Riesenspielplätze, Klettertürme, einfach alles. Ey, traumhaft, paradiesisch so. Das ist echt gut.
Ey, aber sowas baut man dann Rücken an Rücken oder was?
Nee, die Montessori-Schule ist ganz woanders.
Ah, okay.
Wir mussten uns die Grundschule anschauen, die quasi für unseren Sohn bestimmt wäre. Und die hat uns jetzt auch nicht so gut gefallen. Wir könnten uns vorstellen, dass er da hingehen könnte. Das war halt, weißt du, so eine christlich geprägte Schule, weißt du, wo so uralte, so St. Martin-Bilder an den Wänden waren und alles irgendwie so von 1980. Also auch wirklich aus der Zeit irgendwie das letzte Mal angemalt worden, glaube ich so. Und ja, kann man machen, aber geht geiler so.
Buh, christlich geprägt, buh.
Es war einfach so seltsam. Weißt du, siehst da irgendwelche Typen mit Schwertern, die irgendwie eine Schlacht sehen. Ich denke mir, hey, da sind halt 6-jährige Kinder. Mal da halt ein Kinderbild hin. So, weißt du, das ist irgendwie nicht mehr so zeitgemäß. Aber keine Ahnung, da hat die Architekten wohl irgendein biblisches Konzept fasziniert oder so.
Habt ihr mit Finny eigentlich mittlerweile mal einen Film geguckt? Das stand doch jetzt demnächst mal an bei euch, oder? Noch nicht?
Nee, noch nie. Es ist so witzig. Immer wieder frage ich ihn mal, ob er mal was anschauen will. Er sagt, ach komm, lass uns Lego bauen und so. Also es war echt witzig. Einmal ich war ja mit ihm im Männerurlaub, was mega witzig war. Wir haben ja 4 Tage zusammen in den Bergen Männerurlaub gemacht. So. Und da hat er dann in unserem Hotelzimmer den Fernseher angemacht. Ohne das, also er checkte das ja nicht, er denkt immer, da hängt ein Computer an der Wand. Dann hat er den Fernseher angemacht und dann kam, was kam denn da, warte mal. Das war genau über das Römische Reich, Togo hieß die Sendung, also so eine Kindersendung, zum Glück kam gerade sowas. Und dann haben wir so 5 Minuten was über das Römische Reich angeschaut. Und dann habe ich auch wieder ausgemacht und dann war auch wieder gut. Also es war irgendwie, da ging es dann darum, wie die ihre Wassersysteme gebaut haben. Und dann war wieder fein. Aber er hat noch nie einen Film gesehen, bis heute.
Das ist echt abgefahren. Ja. Bei uns zu Hause ist die Sucht schon voll am Start. So, wir haben so mit, ich weiß gar nicht, wann Mayra den ersten Film geschaut hat. Aber einmal pro Tag kommt safe die Frage, darf ich was gucken? Und man merkt schon, sie fragt gar nicht mehr, ob sie was Spezielles gucken darf. Es geht einfach nur noch um erstmal was gucken. Ne? Dann ist die Erleichterung schon groß. Und ich merke, ja, da bewundere ich euch echt. So ein Stück weit. Aber gleichzeitig, ich gestehe auch, ich liebe es auch, mit der Mayra zusammen einen Film zu gucken. Dann sitzen wir auf der Couch und sie kuschelt sich total an und will dann immer alles wissen und fragt dann, warum machen die das? Sie bekommt jetzt gerade so ihre Fragephase, ne? Und fragt dann so während dem Film ganz viel. Und das ist irgendwie was ganz, ganz Inniges. Das liebe ich auch. Nur wenn der Fernseher dann ausgemacht wird, dann bring dich schnell in Sicherheit. Dann kommt meistens ein kleiner Wutanfall.
Ich habe diese Nähe halt ganz intensiv beim Vorlesen, aber das erfordert natürlich meinerseits ein bisschen mehr kognitive Anstrengung. Ich freue mich auch, wenn ich da einfach so mit ihm rumliegen kann und dann auch mal nichts vorlesen muss. Oh. Ja. Oder Quartettkarten. Wir spielen ja gerade ganz viel Quartett, aber das ist auch mitunter sehr ermüdend, wenn du so 55 Minuten lang die Gewichtsklassen von Landmaschinen durchgehst irgendwann. Aber der Kleine hat da Power, das wird ihm nie langweilig. Nochmal. Und ich denke, ich kann es nicht mehr. über den scheiß Liebherr-Mobilkran das Gewicht vergleichen. Aber er schon. Also, er hat einen langen Atem.
Ach Mann, ja. Hey, Thema am Rande. Ich habe in der letzten Woche eine Zuschrift bekommen von einem Hörer unseres Podcasts, der witzigerweise auch Protagonist in einem meiner Bücher ist. Und er meinte, hey, also ne, es hat ihm grundsätzlich so ganz gut gefallen. Er hat ein bisschen an der Audioqualität rumgemäkelt, die wir jetzt auch optimiert haben. Aber er meinte, ey, könnt ihr nicht mal ein bisschen Kontroverse machen? Könnt ihr nicht mal ein bisschen drüber reden, was die Esoterik für eine Milliardenabzocke ist und bla bla bla. Und ich dachte so, wow. Also ich vergesse immer wieder, was wir auch für einen schlechten Ruf haben, so in manchen Kreisen.
Aber hey, Folge 2 war es doch, glaube ich. Da sprachen wir doch über dein Amulett für 5.000 € und warum Menschen in solchen Seminaren 5.000 € Amulette überhaupt verkauft werden. Also wir hatten das Thema doch eigentlich schon drin.
Ja, er hätte sich, glaube ich, mehr Kontroverse gewünscht, so, ne? Mehr
Ah, ey.
Anklage, mehr Buh.
Ach, er ist auf Krawall gebürstet, ich merke schon. Er will die Bild-Zeitung im Podcast-Format.
Ja,
Kannst du haben.
das hat
Mein
mich so ein
Ruhm,
bisschen
hey. Ja.
nachdenken lassen, weil es sind ja in der Tat so sehr polarisierende Themen, die sehr viel Öffentlichkeit bekommen, ne? Die sehr
Ja.
ziehen, die sehr viel Klicks bringen. Und
Ja.
wir beide, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, artet das ja dich in Streitigkeiten oder sowas aus oder in wüste Beschimpfungen oder Anklagen. Aber vielleicht sollten wir das mal versuchen.
Ja, genau. Beschimpft mich mal. Fangen wir an.
Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen
Dein
soll.
13-jähriges Ich hat doch immer Hals-Maul zu jedem gesagt, hast du mal
Genau.
erzählt.
Oh, genau. Da wurde ich ganz schlimm gemobbt in der Schule. Und dann war meine erste
Ja.
Strategie, war erstmal ganz konsequent zu jedem Hals-Maul zu sagen.
Ja, genau, wir hatten es in einer Folge. Das Ding ist aber, also ich muss mal Real Talk für Ruben, ich muss ihm ja recht geben. Also wenn ich mir manche Spiegel-TV-Dokus, jetzt gehen wir mal voll ins Klischee rein, so anschaue, und ich weiß natürlich, super eindimensionale Berichterstattung, nicht ernst zu nehmen und so, aber die Menschen, die da auch so vor die Kamera gezerrt werden, die existieren ja. Also weißt du, so, da wird dann Brunhilde vor die Kamera genommen mit ihrem Schild von irgendeiner Demo, you name it, egal welche so, und dann fängt sie halt an, so, über ihre verschiedenen Glaubenssysteme zu sprechen. Und dann habe ich manchmal den Eindruck, okay, wenn das Spiritualität ist, was Brunhilde gerade von sich gibt, dann will ich mich von der Szene schlagartig distanzieren. Also so.
Total, ja.
Aber das kann dir ja überall passieren. Weißt du, das kannst du ja auch bei einem Zahnarztkongress erfahren im Sinne dieser Lobby oder dieser Bubble. Es ist ja, in jedem Bereich findest du halt ein paar echt crazy Dudes, und solche Kamerateams haben halt meistens nur den Auftrag, diese verrückten Leute innerhalb dieses Circles vor die Kamera zu kriegen, was ja nichts über die Spiritualität an sich aussagt, sondern einfach nur über einzelne Verrückte, die es halt überall gibt.
Ja, aber mal Real Talk, hättest du mal so eine Phase in deiner spirituellen Suche gehabt, wo du auch so ein Kamerateam-Opfer gewesen wärst, wo du auch irgendwie Dinge und Weltanschauungen in die Kamera gesprochen hättest, wo du mittlerweile dich für schämen würdest?
Gute Frage, sehr, sehr gut. Nee, das nicht. Ich glaube, ich stehe nach wie vor zu all dem, was ich auch durchlebt habe. Es gab auch nie was, wo ich den Eindruck habe, da habe ich an was geglaubt, was ich jetzt gar nicht mehr glauben würde. Ich habe aber manchen Dingen vielleicht ein bisschen mehr Tragweite im Leben eingeräumt, als vielleicht angebracht war. Thema Steine, so. Ich hatte mal so einen Larimar bekommen, den habe ich immer angezogen, und dann, oder Kristallschädel. Ich habe so einen Kristallschädel von Kristallschädelhütern bekommen. Super schön. Und dann habe ich da aber auch ganz viel. Oder Thema Essen segnen. Super Sache, dein Essen zu segnen. Finde ich top. So. Aber ich habe halt vor jedem Essen, saß ich da 4, 5 Minuten. Und ich muss zugeben, wenn man das von außen im Restaurant beobachtet hat, wirkte das mitunter doch ein bisschen speziell. Und zugleich ist es ja auch was Gutes. Also ich würde ja bis heute nicht sagen, hör auf, Essen zu segnen, weil alles ist Energie, alles gut. So. Aber ich hatte, glaube ich, nie eine Phase, wo, wenn du mich vor die Kamera geholt hättest, ich mich jetzt total schämen würde. Ich hatte halt musikalisch, wie du bestimmt auch in deinen Büchern und Podcasts, Phasen, wo ich mir jetzt so zähneknirschend Songs und so anhöre, wo ich mir denke, boah, das ist schon ein bisschen cheesy. Also ist schon einfach.
Wir haben ja mal den Inferno gehört zusammen im Bus.
Der wäre das Gegenteil davon. Nee, aber ich meine halt auch so, der Song, nehmen wir, Du bist wundervoll. So, die Leute lieben den Song von mir. So. Aber ich finde, der ist halt sehr simpel. Also da ist halt schon, der ist schon sehr von Phrasen geprägt, die sehr einfach sind. Und ich mag es halt mittlerweile schon, da irgendwie eine Dimension dazwischen zu gehen und trotzdem Menschen halt mit Einfachheit zu berühren, ohne halt so ja, ganz so einfach mich auszudrücken wie bei manchen Songs. Ich glaube, sowas, da wäre ich bei vor manchem Kamerateam, vielleicht würde ich mich ein bisschen komisch fühlen. Wie ist denn bei dir?
Ja, ich habe mich da schon gesehen irgendwie. Ich hatte mal so eine Phase, wo, wie soll ich sagen, da fing ich gerade an zu meditieren. Irgendwie sagte mir eine innere Stimme, was, wenn alles anders ist, als sie dir erzählt haben? Alles. Ne? Und blickte dann aber nach außen und dachte so, ja, wow, wenn es auf einmal dann vielleicht doch unterschiedliche Dimensionen gibt und dann Außerirdische und Leute besetzt werden können. Und ich habe damals in Berlin gelebt und in meiner Bubble haben ganz viele Leute an außerirdischen Besetzungen geglaubt.
Oh, okay. Wow, okay.
Ja, ja, wirklich. Und da war halt so ein wirklich sehr konkretes Narrativ über einen Plan, der dazu diente, die Menschen quasi nicht nur auszubeuten, sondern quasi auszusaugen. Also wenn man jetzt an Harry Potter denkt, dann ist das so eine Dementorengeschichte. Also Wesen, die leben von menschlicher Angst und menschlichem Unglück und saugen sie quasi aus und sorgen praktisch dafür, dass sich Menschen immer wieder in diesem Kreislauf von Angst und Verteidigung und Stress und so bewegen.
Ich würde gerne unsere Podcast-Zusammenarbeit an der Stelle beenden. Das ist ja absolut, ist ein absoluter Psycho-Fragen. Na gut, jeder wie er meint. Danke, Ruben, für die Aufdeckung an der Stelle. Jetzt können wir gerne ins Streitgespräch. Hast du es wirklich geglaubt? Hast du dann gedacht, dass alle draußen besetzt sind? Und hey, in Berlin trifft man in der U-Bahn mitunter viele, die so aussehen könnten.
Ich habe wirklich verrückte Gestalten in Berlin getroffen und komme so von meiner Familienprägung ja auch eher. Mein Vater hat ja viele Verschwörungstheorien untersucht, ne? Und an manchen ist echt was dran. Und wenn ich seine Bücher gelesen habe, habe ich so Bauchweh bekommen, weil die offenbarten eine Art der Finsternis in dieser Welt, wie ich sie nicht für möglich gehalten habe. Das heißt, ich war so ein bisschen, ja, vielleicht hatte ich die Tendenz, mich im Geist mit sowas zu beschäftigen. Ich habe es auf jeden Fall für möglich gehalten. Ich habe Bücher darüber gelesen, Vorträge von Leuten besucht, die da Vorträge drüber halten. Da sind erstaunlich viele Leute, Patrick. Da kommen 10-mal so viele Leute wie zu deinen Konzerten.
Keine Frage. Es gibt sehr viele Vorträge zu weirden Sachen, wo sehr viele Menschen kommen. Keine Frage.
Ja, bis dann irgendwann habe ich so für mich wirklich so die Lehre angenommen, dass Gott Liebe ist und außer Gott gibt es nichts. Und ich habe so gemerkt, wenn ich der Gestalt in die Welt gucke, höre ich auf einmal mich mit der Finsternis zu beschäftigen.
Ja.
Und weil diese Beschäftigung mit der Finsternis ist halt auch krass. Je mehr du suchst, desto mehr findest du. Es saugt dich wie in so ein finsteres Loch rein. Aber ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass man immer auch sieht, was man sehen will und alles dann im Kontext seiner eigenen Suche bewertet und deutet und so.
Die Frage ist ja auch, was kannst du tun? Also hättest du denn eine konkrete Lösung gegen die ganzen Besetzten gehabt, außer Köpfen oder so?
Ich habe Verschiedenes oder? Versucht. Ich habe Verschiedenes Aha. versucht, ja,
jetzt
wirklich.
Jetzt wird's richtig spannend.
Ich habe versucht, so mein WG-Zimmer elektromagnetisch abzuschirmen, damit die Schwarzmagier mich nicht mehr verhexen können. Ich habe mir Pyramiden gebastelt, so im perfekt im goldenen Schnitt, so wirklich selbst gebastelt, um mich reinzusetzen, um da drin einfach eine störungsfreie geistige Qualität erleben zu können und so weiter. Ich habe bei allen Nahrungsmitteln überlegt, könnten da jetzt Chemtrails gedönst drauf sein oder nicht, wo kaufe ich die?
Ey, es war hammerstressig. Hast du auch so eine 8 über den EAN-Code gemacht? Das machen auch ganz viele.
Also ich habe mir den Chip aus meinem Personalausweis rausgebrannt in der Mikrowelle.
Ja gut, weiter so. Super. Hast du noch Fingerabdrücke oder sind die auch weggeätzt von dir selbst?
Habe ich überlegt, aber dann hatte ich Angst davor, sie mir wegzuätzen.
Gut. Es gibt Grenzen, okay. Wow, spannend, weil schau mal, als du mir den Vorschlag gebracht hast, darüber zu sprechen, wir müssen ehrlicherweise sagen, vor 2 Tagen hattest du mir diese Nachricht von Ruben vorgelesen, wir nennen ihn Ruben im Arbeitstitel aus datenschutzrechtlichen Gründen, und sagtest dann, ja, lass uns doch mal drüber sprechen, ob es irgendwelche Themen gab, wo wir ein bisschen falsch abgebogen sind oder so extreme spirituelle Themen gelebt haben, und ich dachte mir, hä, warum? Und jetzt verstehe ich's, jetzt weiß ich, warum, Bruder, was ist denn bei dir los gewesen? Hey. Wow, wie lang ging die Phase?
Ja, so 2 Jahre vielleicht, würde ich sagen.
Das wäre so geil, wenn du jetzt 2 Jahrzehnte gesagt hättest. So von 6 bis 26.
Nee, also quasi so von meinem ersten mini-spirituellen Erlebnis so, wo ich angefangen habe, alles anzuzweifeln, bis hin zu dem Punkt, wo ich den Kurs in Wundern gefunden habe, könnte man so sagen.
Ungefähr. Ja, aber dann hast du ja ein echt komisches Verhältnis zur Spiritualität, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, deswegen war es mir auch ein Grauen, als ich dann als Speaker auf so spirituelle Events eingeladen wurde, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt begegne ich diesen ganzen Leuten wieder. Krass. Und war dann entsprechend erleichtert, dass die Kurs-in-Wundern-Szene halt ganz anders ist.
Wow. Ja, gut, aber unabhängig von der Kuss in Wundern Szene. Also es liegt jetzt nicht an denen, so dass du warst einfach von Freaks umgeben, mein Freund. Das muss man schon mal. Schau mal jetzt mal Real Talk. Meine Mama ist ja durch Naturheilverfahren, durch Meditation und ähnliches geheilt worden. Du kennst die Story so. Und long story short, für mich war der Reality-Check für die Wirksamkeit von spirituellem Denken und der Anwendung dessen erbracht, weil es meiner Mama von einer chronischen Krankheit heilte. So. Und unter dem Aspekt bin ich in diese Welt gesteppt mit 6, 7 Jahren. So. Und mir ist nichts von dem begegnet, was du gerade beschrieben hast. Also wirklich nichts von dem begegnet.
Ach,
Und es ist
wow,
doch
okay.
spannend, dass man sich quasi in der gleichen Szene be bewegen kann und ich die einfach für, klar, hier und da ein bisschen verrückte, mit viel gebartigten und selbst aus Wolle gestrickten Sachen läuten, so. Aber an sich ist es ja eine Szene mit total viel Liebe. Und du hast aber eine echt andere Erfahrung machen dürfen. Das ist schon spannend, gell?
Ja, voll, voll. Und
Abgefahren.
ja, dann wird es halt auch irgendwie, ich wundere mich dann immer, mittlerweile jedenfalls, dass Spiritualität auch so politisch sein kann, dass ja da auch so viele politische Meinungen hinterstecken. Aber wenn man halt wirklich sieht oder glaubt zu sehen, glaubt erkannt zu haben, dass die Politik schon längst besetzt ist und wir quasi in einem spirituellen Gefängnis drin stecken, dann versteht man es so ein Stück weit. Aber es ist halt echt schwer, Leuten zu erklären, wie kommt man überhaupt darauf, sowas zu glauben, ne? Weil es so weit weg vom gesunden Menschenverstand zu sein scheint.
Aber ich glaube, das glauben nur ganz wenige. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die spirituelle Szene sowas glaubt. Das wäre wirklich, ich glaube, da sind
Zehnmal
wir
so viele
völlig weit
Leute wie
weg.
auf deinen Konzerten, Bruder. Ich sag's dir,
Ja,
also wirklich, das waren viele. Und
naja,
über
also
diese
ich
Leute
glaube
wurde ja
jetzt,
viel
ja.
berichtet, so in Corona-Zeiten und so weiter. Und
Ja. Ja,
ja.
aber weißt du, der Großteil ist ja der Teil, der sich morgens einen Tee macht, meditiert, seine 5 Sonnengrüße macht, vielleicht sein Haus einmal in der Woche räuchert und Spiritualität auf so einer Ebene lebt und nichts von all dem glaubt. Und das sind ja die 95%, von denen ich spreche. So. Also deswegen sollte man das jetzt nicht so komplett in so ein Lager aufteilen, dass man sagt, spirituell denkende Leute glauben, dass andere von Aliens besetzt sind. Ich kann mir das so nicht vorstellen. Aber klar, bei der Prägung, die du so durchlaufen hast in diesen Jahren, ist klar, dass dein Geist davon ausgeht und dass dann natürlich die Kurs in Wundern Community wie eine Oase in der Wüste des Schreckens wirkte. So. Und ich liebe die Kurs in Wundern Community, aber ich glaube auch normal, also spirituell denkende Menschen außerhalb des Kurses sind auch einfach voller Liebe und Achtsamkeit und liebevoll geprägt. Ich gebe dir ein schönes Beispiel. Ich war auf einer Messe vor ein paar Tagen mit meinem Sohn Finn. Ich wurde zu einer Gesundheitsmesse eingeladen, weil da mein lieber Freund Kirill eben von seinem Yoga-Ashram, also von Yoga Vidya aus war. Und da war neben der Gesundheitsmesse eine Messe für Immobilien. Und das war so witzig. Du bist durch diese Immobilienhalle gelaufen und das war wie so eine Fake-Maskeradenshow mit lauter im Anzug steckenden Typen, die Pokerfaces aufsetzen und Frauen. Und gar nicht, dass ich was gegen Anzug tragende Menschen hätte, so, aber diese Art von Makler-Typ, weißt schon, was ich meine, so, die wirken halt so dermaßen unberührbar. Und das meine ich nicht positiv, so kalt und abgeklärt und irgendwie kann man den gefühlt nicht trauen. Und dann bin ich in diese Gesundheitshalle rein und da waren dann auch ganz viele so Yoga- und Meditationsstände und ich merkte, wow, die Offenheit, die in dieser Halle herrscht und auch die offenen Arme einfach, die dich so aufnehmen, ohne dir was verkaufen zu wollen in der ersten Instanz, ist einfach bemerkenswert schön. Und da dachte ich mir, das ist schon toll, dass wir mittlerweile so eine Offenheit für spirituell Denkende oder alternativen Heilmethoden offene Menschen haben. Das gefällt mir einfach sehr, sehr gut.
Ja, das ist voll schön. Ey, und wahrscheinlich hast du total recht, ne, was diese Verteilung angeht. Und vielleicht geht das auch an unseren lieben Ruben jetzt mal raus, ne, was es in die Medien schafft über Esoterik und so weiter. Ne, das mögen immer mal wieder Extreme sein. Ne, und diese Extreme gibt es, da braucht man nicht drüber zu reden. Aber auch, ne, je mehr ich hier unterwegs bin, desto mehr merke ich, wir sind halt Menschen. Wir sind Menschen, die versuchen, ihren Weg zu finden in einer Welt, die sehr abenteuerlich sein kann. Aber vor allem begegnet mir ja viel, viel, viel Herz.
Ja, absolut. Was
Ja.
einem allerdings auch in dieser Szene öfters begegnet, und darüber wollte ich mit dir auch schon sprechen, wir nennen es einmal spirituelles Schönreden. Ja, das sollte dann wohl so sein. Da müssen wir wahrscheinlich noch mal in den Prozess. Weißt du, dieses einfach auch so jede Situation irgendwie unter so einem Deckmantel von spirituellen Phrasen so abtun und sich auch Problemen vielleicht gar nicht stellen oder offensichtlichen Themen, die vielleicht beleuchtet werden sollen oder Konflikte offen anzusprechen. Das finde ich in diesen Kreisen bemerkenswert häufig zu beobachten im Vergleich zu anderen Kreisen.
Warum muss ich jetzt gerade an die Taubengeschichte denken? Erinnerst du dich
Welche
an die Tauben?
Taubengeschichte?
Ich erinnere mich an einen Freund, der erzählte, das Leben hätte ihm eine Fügung geschickt, dass er jetzt auf keinen Fall mit dem Kiffen aufhören darf.
Ja, die ist super.
Würdest du uns
Grüße
die
gehen raus,
einmal
Emanuel, falls du das hörst.
kosten lassen?
Ja, das war herrlich. Also es war in einer Zeit vor vielen, vielen, vielen Jahren, da hatte ich noch gekifft und ich lebte noch in meiner früheren Heimatstadt, also bestimmt vor, weiß ich nicht, vor 18 Jahren oder so war das. Und wir hatten gekifft, mein damaliger bester Freund und ich, den ich immer noch fest im Herzen trage. Also falls du das siehst, lieber Bruder, fühl dich umarmt. Und wir haben beide gemerkt, dass uns das nicht gut tut und haben dann gesagt, okay, wir hören jetzt auf damit und wir fangen mal an mit so Askesephasen, dass wir sagen, okay, wir werden jetzt mal 8 Wochen lang einfach nicht mehr kiffen und gucken, wie es uns damit so geht. Und dann haben wir das beschlossen und er hatte so eine kleine Wohnung in der Altstadt, wo relativ viele Tauben in dieser Altstadt umherflogen. Und ich komme einen Tag später zu ihm in die Wohnung, also am ersten Tag der Askese, und jeder, der schon mal mit sowas aufgehört hat, weißt du, die ersten 1, 2 Tage sind mitunter die schwierigsten, weil man sich ja dann auch körperlich entwöhnt von all dem. Und ich komme rein und denke mir so ganz motiviert, wir schaffen das, Bruder. Und er macht die Tür auf und er ist total stoned. Also man erkennt es ja so. Bruder, willst du mich verarschen? Er so, ja, ich habe ein Zeichen bekommen vom Universum. Was hast du für Zeichen? Hä? Erzähl. Und er meinte, ja, schau mal, hier ist eine Taube reingeflogen in meine Wohnung. Die war da in meinem Wohnzimmer. Und dann wollte ich die fangen, damit die wieder verschwindet. Und ich habe ewig gebraucht, um die wieder aus meinem Wohnzimmer heraus zu befördern. Und dann hat die in ihrer Panik, als sie so rumgeflogen ist, so in mein Wohnzimmer gekackt. Und schaut mich mit so ganz großen, erwartungsvollen Augen an. Ich so, ja, fuck, und was? Ja, ist doch klar, das Universum hat gesagt, drauf geschissen. Und dann habe ich einfach wieder gekifft, weil ich dachte, mir das ist ja offensichtlich, dass das die Botschaft war.
Wow.
Und das umschreibt das Dilemma recht gut, dass manche Menschen auch Zeichen interpretieren, wo vielleicht gar keine gedacht waren, je nachdem. So.
Ja. In der Psychologie nennt man das ja kognitive Dissonanz, dass man so das Bedürfnis hat, sich im Nachhinein irgendwie alles schön zu reden, jede Entscheidung schön zu reden, die man jemals getroffen hat.
Ja.
Und ja, gewissermaßen, ich bin da auch manchmal so hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir, ja, gut, red's dir ruhig schön, Alter. Im anderen denke ich mir aber, was bringt's mir halt, mich über vergangene Entscheidungen aufzuregen? Außer vielleicht, dass man aus Fehlern lernen könnte.
Ja, ich denke einfach. Was ich mit spirituellem Schönreden meine, ist, dass manchmal die Direktheit fehlt. Und du kannst ja sehr freundlich direkt sein. Aber was ich unangenehm finde, ist, wenn so eine passiv-aggressive Art durch so blumige Formulierungen transportiert wird und jeder weiß, du bist gerade voll pisst und kannst es aber nicht transportieren, weil du meinst, du musst es in deinem spirituell blumigen Wortgebrauch verpacken. So ein Beispiel: Ich war mehrfach in Communities gebucht als Künstler, um da aufzutreten. Und manchmal verbrachte ich einige Tage in diesen Communities. Und da nahm ich an dem ein oder anderen Plenum teil. Und bei dem ein oder anderen Plenum saßen halt so 50 Teilnehmer, also Community-Teilnehmer oder dort lebende Menschen einfach. Und ja, hatten halt ihre Themen, wie das halt bei Menschen, die in WGs und Communities leben, so ist. Also haben sich halt einfach darüber beschwert, dass der eine zu wenig macht und der andere zu wenig bezahlt und whatever. Und dann waren es halt immer so Leute, die total aggro waren, aber das nie so ausgesprochen haben, sondern so, ja, also bitte, du solltest da noch mal reinspüren, du bist da wohl noch im Prozess und ich muss sagen, also. Aber auf so eine komisch weirde Art, dass am Schluss so eine ganz komische Spannung in der Luft lag. Und ich dachte mir, sag doch einfach, ich bin wütend, weil ich so viel abspülen muss. Und ich wünsche mir, dass mir jemand beim Abspülen hilft. So, whatever. So, und das ging aber aus irgendeinem Grund nicht. Und das fand ich mitunter sehr witzig zu beobachten. Und also in Kreisen, wo es wirklich drauf ankommt, ich lese ja gerade dieses schöne Buch von Indien. Wir sprachen darüber privat schon. Ein witziges Buch.
Shantaram, wenn du es nicht kennst, ey, wow, es ist ein
Genau.
Riesenerlebnis, dieses Buch zu lesen.
Genau,
Ja.
hat mir irgendein toller Mensch, der meine Musik hört, empfohlen und seitdem lese ich es und ich liebe es. Super witziges Buch. So. Und der lebt ja tief im Slum, der Lin. Und er ist da halt einfach im indischen Slum mit 30.000 Menschen auf ganz, ganz kleinem Raum und erklärt eben so schön, die achten halt so sehr aufeinander, weil die halt nur sich haben. Und manchmal denke ich mir in den Communities, die haben einfach vielleicht zu viel Zeit oder sind da irgendwie zu sehr in ihren eigenen spirituellen Sphären, also erdachten spirituellen sind ja keine, sind eigentlich so Ego-Konzepte verpackt in spirituellen Metaphern so. Und wenn man in so Gegenden schaut, wo Menschen wirklich darauf angewiesen sind, in dieser Community zu leben, funktioniert es ja ganz wunderbar, dass die auch klare Regeln haben und sich dann halten. Und
Überraschend gut,
manchmal,
ne? Wirklich, ne? Wenn
ja.
du dir das anliest, so wie 20.000 Leute auf der Größe von zwei Fußballfeldern gewissermaßen so miteinander leben können, dann wundert man sich, wie weit das mit unserer Spiritualität so her ist.
Ja, genau. Und die haben zum Beispiel auch das unausgesprochene Gesetz, dass dort nichts geklaut wird. Also sie klauen ringsherum um Slum alles und bauen es mit ein. Aber im Slum selbst weiß jeder, wir haben keine Türen, die wir absperren können. Deswegen das Hab und Gut der Menschen bleibt bei den Menschen und keiner beklaut den anderen. So als ein Beispiel. Und ja, ich fand es immer schon witzig, dass in diesen Communities immer so eine ganz, ganz hohe Erwartung in der Luft liegt, aber die Egos doch größer zu sein scheinen als in so mancher Studenten-WG.
Ja, ey, das macht ja auch irgendwie Sinn, weißt du? In dem Moment, wo ich so in die Welt gucke und mir denke, boah, das ist hier alles so unerleuchtet, ne? Die Leute sind alle so unwach. Ich brauche eine spirituelle Community. Dann begehe ich ja schon den ersten Teil einer neuerlichen Abspaltung, so ein Stück weit, ne? Weil es ja nicht aus Hinwendung zu was Wunderschönem geschieht, sondern aus Ablehnung gegenüber dem Rest der Welt, ne? Also man hat sich in sein Ego schon echt reingesteigert. Und dass das dann einfach nicht aufhört, weil man ja sein abgrenzendes Ego immer noch dabei hat und ja gewissermaßen auch geworshippt, also ne, angebetet hat, indem man es so wichtig genommen hat, dass man deswegen sich abkehrt vom Rest der Welt, dann ja, wo soll es hin sein, ne? Wo soll das hin sein? Menschen werden sich nie so verhalten, wie ich das von denen erwarte. Das ist ja irgendwie eine Lektion, die wir alle im Leben lernen, ne? So. Sie mögen toll sein, sie mögen wundervoll sein, aber sie werden niemals ganz und gar so sein, wie ich das erwarte.
True. Ja, und zugleich, wenn wir jetzt die ESO-Szene so betrachten, neben der ganzen Lästerei, die wir vom Stapel lassen, durchaus berechtigt an der einen oder anderen Stelle, ist da halt so viel Liebe, die ich so liebe. Also das ist wirklich ein Beispiel. Ich war auf dieser Messe und ich wurde von ganz vielen Menschen erkannt. Und ich war da mit meinem Sohn unterwegs und die Menschen sind mir so achtsam begegnet. Ich habe ganz oft Umarmungen bekommen, aber auf so eine ganz freundliche Art, also nicht so übergriffig, sondern so, hey, darf ich dich kurz umarmen? Danke für das, was du tust. Und also, weißt du, keiner ist so ganz komisch gekommen und hat Fotos von mir mit meinem Sohn gemacht oder so. Es war einfach auf eine ganz coole Art. Und ich merkte, wenn du jetzt als bekannterer Künstler in irgendeinem Feld unterwegs bist, dann erlebst du vielleicht so ein bisschen mehr Übergriffigkeit oder Respektlosigkeit oder so. Und ich liebe das, das ist ja auch Teil der Szene sozusagen, dass die Menschen einfach sehr achtsam, sehr wertschätzend, sehr dankbar miteinander umgehen.
Ja.
Und das liebe ich sehr.
Ja, genau. Und wahrscheinlich, ne, so merke ich es jedenfalls an mir, wir kennen dieses Ideal ja. Und wenn wir dann das Bedürfnis haben, sowas spirituell schön zu reden, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass wir dieses Ideal ja einfach im Geist haben. Wir wären gerne so liebevoll. Wir können es gerade nicht spüren in dem Moment. Und deswegen geben wir dem wenigstens so die liebevollste Hülle, die wir uns gerade ausdenken können.
Ja.
Aber gut, ich erzähle meistens. Der Kurs in Wundern sagt ja auch, hey, du hast entweder Liebe oder Angst, ne? Und was dazwischen gibt es eigentlich überhaupt nicht. Und ich ermuntere dann auch immer dazu zu sagen, ey, es ist halt das eine oder das andere. Aber so ein Halbding draus zu machen, ist wie gleichzeitig auf dem Gas und der Bremse zu stehen. Das macht das komplette Getriebe weg. So, das ist einfach nur anstrengend und ätzend. Aber
Ja.
auch trotzdem nicht so leicht, ne? So, sich die auch die eigene Dunkelheit dann wiederum einzugestehen und ganz ehrlich zu sagen, ich bin wütend, es geht mir alles auf die Nerven. Ich bin gerade voll im Ego, aber ich weiß auch nicht, wohin damit jetzt gerade.
Ja, ich hatte das heute früh ganz ehrlich wieder. Ich bin aufgestanden und ich habe um 5 schon, also eine Stunde vor meinen Kindern in dem Fall, und dann habe ich meditiert und habe ein bisschen gelesen und ich saß so total beseelt und glücklich in unserem Wohnzimmer. Und dann kam unser Sohn Finn, kam ins Zimmer und der hatte irgendwie einen schlechten Morgen und der war so, mach mir Banane mit Mus, los. Und ich dachte mir wirklich so nach 2 Minuten so, du kleiner Penner. Sei jetzt mal dankbar, dass du hier wohnen darfst, dass du so einen tollen Papa hast, weißt? Und das war so witzig, weil ich war so in meiner Liebe und so angebunden und connected und dachte mir, witzig, dass einfach so 4 Minuten schlechter Laune eines kleinen Menschen ausreichen können, um mich aus diesem Gefühl herauszukatapultieren und dann auch in so eine ganz weirde innere Anklage zu bringen, so als ob ein Fünfjähriger seine Gefühle in der Form kontrollieren oder verändern könnte, wie ich mir das jetzt gerade wünsche. Also bin ja eigentlich gerade nur ich das Problem in meinem Ego oder in meiner Instabilität, was meine eigene Erfahrung von Liebe angeht. Und du kennst es ja, wenn wir auf Tour sind, wenn wir in Retreat sind, dann ist ganz einfach in der Liebe zu sein. Das ist super easy. Aber halt so im Familienalltag die ganze Zeit auch so den Launen der Kinder ausgesetzt zu sein und zu sagen, ich bleibe in der Liebe, egal wie die Stimmung um mich herum ist, das ist ja so die Königsklasse meiner Meinung nach.
Boah,
So.
da habe ich auch was Tolles, habe ich was Tolles am Wochenende erlebt, ey. Boah, da habe ich auch noch mal richtig doll Hochachtung vor der Mama meiner Tochter bekommen. Also Amrei, falls du das hörst, das war so abgefahren. Ich habe der Mayra, wir waren im Wildpark, in einem ganz, ganz schönen Wildpark außerhalb von Hamburg. Und ich habe der Mayra eine Brezel gekauft und war eine richtig tolle Brezel, ne? 3,50 € für einfach eine Brezel. Super Ding. Und noch bevor mein süßes Kind diese Brezel in der Hand hatte, sagte sie: Aber davon bekommt niemand was ab, das ist nur meine Brezel. Und ich merkte so, wie mir das Gesicht einfror. Ich freute mich so, ihr diese Brezel zu geben, dass wir sie alle miteinander teilen können. Und sie war da direkt so. Und dann sagte ich: Oh, weißt du was, dann kriegst du jetzt keine Brezel. Und habe die Brezel wieder eingesteckt. Und Mara machte natürlich einen Riesenaufstand und tobte und schrie und wollte ihre Brezel. Und ich habe diesen Tobsuchtsanfall dann so ein bisschen abgewartet und habe dann irgendwann gesagt: Du Mayra, ich will einfach, dass du verstehst, warum mir das so wichtig ist. Weil ich glaube, dass ganz viele schlimme Dinge auf der Welt passieren, weil Leute nicht teilen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alles miteinander teilen. Aber das hat sie gar nicht gesehen, so in dem Moment. Ne? Sie fand mich halt mega, mega blöd und war bockig. Und dann guckte mich Amrei schon so ein bisschen an. Nach dem Motto: Bro, ich will dir jetzt hier nicht deine Strategie zerstören, aber ich glaube, es läuft gerade total schief, wie du das machst. Und sagte so ganz vorsichtig: Hey, bist du dir sicher, dass deine Strategie gerade funktioniert? Und ich merkte, wie ich bockig war und ich merkte, wie Mayra total bockig war. Sagte: Mann, aber ich muss das jetzt hier gerade durchziehen, Amrei. Irgendwie muss ich das gerade durchziehen. Ich komme hier nicht raus. Und dann guckte sie die Mayra an und sagte: Du sag mal, wenn du jetzt deine Brezel bekommst, gibst du mir bitte ein Stück von deiner Brezel ab? Das würde mir ganz, ganz viel bedeuten. Und Mayra guckte sie an und sagte: Ja, klar. Und dann war ich aber immer noch so ein bisschen grummelig und dachte: Toll, jetzt hat sie recht oder was? Und ich laufe hier voll auf. Und dann hatten sie noch so eine Limo. Und Amrei gab auch der Kleinen zuerst die Limo. Und dann reichte Mayra die Limo an mich weiter und sagte: Hier, Papi. Und dann war ich irgendwie so beschämt, weil ich so garstig irgendwie war. Weil ich, ja, und konnte mich einfach nur verneigen vor dieser achtsamen Weisheit zu sagen: Liebe löst meine Probleme und nicht dieses Wegnehmen. Und ich dachte eigentlich, ich bin ganz weise so in dem Moment. Streng, aber liebevoll. Aber so liebevoll hat sich das alles nicht angefühlt, was ich da tat.
Ja, vor allem wir erwarten oft von Fünfjährigen zu viel. Das merke ich in solchen Fällen ganz oft. Ja. Das ist einfach, weißt du, sein Bedürfnis oder ihr Bedürfnis nach Autonomie ist in dem Fall halt einfach groß. So, das ist jetzt meine Plätze und ich bestimme darüber, weil alle bestimmen über mein Leben und über mich und scheinbar bestimmt die ganze Welt über das, was ich zu tun habe oder nicht zu tun habe. Und diese Plätze ist mein Refugium, weißt du, so, das vergessen wir ja ganz, ganz oft, dass unsere Kinder ja über so wenig, also wir versuchen natürlich möglichst viel einzuweben, über das sie entscheiden dürfen, aber wir wissen ja selbst, ganz vieles obliegt ja einfach der Welt sozusagen. Und ja, ich liebe diese Übung, schön, dass du es teilst, danke, weil ich merke ganz oft, dass mein inneres Üben in diesen geschützten Räumen ganz einfach ist. Und dann sind wir ja große Lehrer, du und ich und so. Aber in der Familie sind wir halt ganz demütige, kleine, unwissende Schüler die ganze Zeit wieder.
Tja, und mein kleines Kind ist meine größte Lehrerin. Nur das habe ich wieder mal gemerkt, ey. Das ist halt einfach, sie zeigt mir auch nichts anderes, als wie mein eigenes Ego im reinen Zustand so ist. Ne? Das will nicht teilen, das will Sachen für sich und so weiter und so fort. Und um echt im Frieden zu sein mit dem, was ist, ist sie mir die allerbeste Lehrerin. Sie zeigt mir genau das, wo ich nicht hinschauen will.
Ja.
Ja, aber sie wirklich dann auch so zu sehen, in dem Moment, Leute, da wird die Ärmel hochgekrempelt, da geht es ins Vergebungsbootcamp. Da wird wirklich gearbeitet.
Ich glaube halt, für dich ist es ja auch schwierig mit deiner Rolle, wie bei mir ja auch, aber ich bin nicht auf Tour aktuell, deswegen ist es für mich viel einfacher, zwischen Frank, der Lehrer, und Frank, der Papa, der aber auch schnell mal ausgeschlossen werden darf. Und der Lehrer wird ja selten ausgeschlossen in deiner Welt. So. Und wir sprachen ja schon über die Phänomene der Begrifflichkeiten, weil du sagtest ja schon öfters zu mir, meine Schüler. Und ich merkte, dass mich das total herausgefordert hat, weil ich finde, das klingt zu überheblich, so, das sind alles meine Schüler, so, weil ich jetzt nicht sagen würde, dass Menschen, die jetzt bei mir im Seminar sind oder so, meine Schüler sind. Aber Fans klingt ja auch total falsch, weil Fan im Sinne von fanatisch, also Fanatisten ist ja auch
ist halt auch lustig, weil das ist genau das Gleiche, wenn du Fans sagst, ne? Aber ich meine, ich weiß ja, was du meinst, und es sind ja auch deine Fans auf einer gewissen Ebene.
Ja, oder einfach eine Community, sagen wir es mal so. Ja. Und dabei ist eben so spannend, was eigentlich die Menschen ja eigentlich wollen. Also wir sind ja beide uns einig, wir wollen keinen Personenkult um uns. So, das ist ja völlig falsch und schmerzvoll und führt zu gar nichts. So. Also könnte man ja sagen, die Menschen, die zu dir kommen, sind einfach Fans, nicht im Sinne von fanatistisch, aber so Fans vom Kurs in Wundern. Und du bist jemand, der das auf eine Art verpackt, dass sie einfach das da schön annehmen können. So. Und bei mir mögen die Leute halt die Musik, die durch mich entsteht, und ich bin halt jemand, der ihnen die Musik kreiert, dass sie es schön annehmen können. So. Und das bringt es vielleicht eher auf so eine andere Ebene, die man so ein bisschen mehr auf Augenhöhe sehen kann. Aber unseren Kindern ist all das ja scheißegal. So. Und das ist ja das Herrliche. Das
ist die ultimative Erdung, ja.
Genau, ich hole Finn, gestern war Kirill von den Omboys ja mit dabei, ich hole mit ihm zusammen meinen Sohn vom Kindergarten ab, und Kirill, also ich wusste gleich, oh, irgendwie ist er nicht ganz so geil drauf, mein Sohn. Manchmal, du kennst es, manchmal holt man so ein Kind ab und man merkt, ah, okay, der braucht gerade noch eine Stunde, um sich quasi im Ortswechsel wieder zurechtzufinden. Und Kirill dann so, und wie war dein Tag? Was hast du erlebt? Und Finn nur so, gut, was war schön? Was war das Schönste? Alles. Und man merkt, okay, nicht der Moment für so ein Gespräch. Und der Kirill hat es die ganze Zeit wieder so ganz süß versucht von zwei, drei Seiten. Und ich merkte, Bro, lass gut sein. Lass einfach gut sein, sei da für ihn, aber versuche ihn jetzt nicht in 15 Gespräche zu verstricken, passt jetzt nicht. Und das ist eben spannend, dass wir uns manchmal anmaßen, unseren Kindern zeigen zu wollen, wie sie sich jetzt am besten verhalten sollen, wobei wir ihnen das Allerwertvollste absprechen, nämlich, dass sie einfach sie selbst sein dürfen, auch wenn sie eben schlecht drauf sind.
Das ist, ja, das ist die ultimative Erdung und auch das, ja, der Ort, wo dann alle Rollen immer wieder fallen. Und ich merke, ich arbeite ja im Moment ganz, ganz intensiv mit Menschen in einer 3 Monate dauernden intensiven Begleitung so zusammen. Wir treffen uns jeden Tag, wir sind jeden Tag im Austausch, ganz viele Telefonate und so. Und da habe ich nochmal tiefer gemerkt, wenn ich mich als Lehrer empfinde, dann strengt mich das unglaublich an. Ne, dann denke ich auch immer jedes Mal, ey, ne, ich kann ein guter oder ein schlechter Lehrer sein, bla bla. Ne, und je nachdem bewerte ich dann, was ich tue. Aber ich gewöhne mir echt gerade an, mich als Schüler zu sehen, so mit denen. Dass ich sage, ne, da kommt niemand an, der mir nicht bei meiner Heilung helfen könnte.
Sehr gut.
Und dann, ey, ich hatte gestern bestimmt 7 wirklich intensive Gespräche. Und es war einfach nur der Hammer. Es wurde immer schöner, die ganze Zeit. Und das einfach nur, weil ich mir bei jedem Menschen gesagt habe, du hilfst mir bei meiner Heilung jetzt gerade. Darum geht's, ne? Du zeigst mir einfach, was ich noch vertiefen will. Und gemeinsam wachsen wir. Und das ist so der wahre Weg. Aber an der Oberfläche sieht's halt schon so aus, ne? Als wäre einer der Lehrer und der andere der Schüler und einer der Star und einer der Fan. Gewissermaßen. Und dieses Spiel hat ja auch eine gewisse Catchiness, so, ne? Man denkt sich immer, ja, nice, das ist ein Zeichen von Erfolg. Und gleichzeitig sind wir ja so abhängig von den Leuten.
Ja, Ja, und ich liebe das, da auch auf Augenhöhe zu sein. Ich merke das bei Konzerten oft, wenn die Location so gebaut ist, dass es wie so alte Amphitheater sind oder so Kinosäle, dass quasi die Bühne unten ist und man schaut nach oben. Und das bringt ein ganz anderes, schönes Verhältnis rein. Ich mag das total gerne, so ein Bühnenaufbau. Da erkennt man es einfach so, wenn sich's im Außen kurz anders zeigt, dann verändert sich auch schon so der Fokus oder der Bezug.
Ja, und ich glaube, so ähnlich sind wir doch schon in einer der letzten Folgen geendet, dass wir so einfach gesagt haben, wow, genießen können wir Gesellschaft echt nur in Ebenbürtigkeit. So, wenn wir wirklich einander ebenbürtig begegnen, dann ist so eine, wirklich, dann ist so eine Begegnung einfach so bereichernd. Und das ist so interessant, ne? Dass es quasi immer genau dem entgegenläuft, was das Ego so will. Was wir aber als wahr erleben, jedes Mal. Und dann wieder merken, hey, da gebe ich von selbst so meine Besonderheit drin einfach auf, weil ich merke, ja, ich will niemand anderes sein als der, der ich bin.
Ja, so ist das, mein Freund. Ich wollte noch kurz was Schönes mit dir teilen. Ich habe den Zuhause-Podcast mit Johanna und ich habe sie tatsächlich gefragt, wie sie es schafft, uns zu gönnen und nicht missgünstig zu sein. Denn das wollte ich noch kurz mit dir teilen. Du hattest doch letztens mit mir den Gipfel des Luxus erlebt und ich auch, weil wir ganz, ganz, ganz verzückt waren. Wir sind mit einer Zahnradbahn. Wie hieß sie noch? Weißt du es noch? Sind wir auf die Berge gefahren?
Die Rigi-Bahn war das.
In der schönen Schweiz.
Rigi.
Das war unfassbar. Wir hatten ein Konzert in Luzern und wir hatten einen Tag vorher gesagt, wir machen Thermentag und sind mit der Rigi-Bahn von einem See, Vierstädtler Waldsee oder so bei Luzern hochgefahren, über die Wolkendecke und waren dann in einem 35 Grad Thermalbecken. Und es war ein krasses Bild.
Ja, ich saß da in diesem warmen Wasser über die Alpen geblickt und dachte, wow, wahrscheinlich komme ich luxustechnisch niemals in meinem Leben höher hinaus als das, weil nicht mehr geht. Also ich wüsste nicht, was soll jetzt noch
Ja.
passieren? Was soll jetzt noch dazukommen? Es ist einfach so, wow.
Und dann habe ich ihn massiert und dann war es noch schöner. Nein,
Und dann dachten wir an Johanna.
nein. Genau, weil Johanna hatte nämlich zu Hause zwei kranke Kinder, aber ich hatte das Konzert ja gebucht, das war schon klar. Also ich musste auf diese Tour oder auf dieses Konzert gehen und Johanna sagte eben zu uns, fahrt einen Tag vorher, Jungs, denn hier sind alle krank und ich will nicht, dass ihr krank werdet, weil ihr müsst das Konzert spielen und es bringt ja keinem was. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie Johanna das schafft, da so selbstlos zu reagieren und zu sagen, geht bitte schon mal und lasst es euch bitte gut gehen. Und Johanna hat die Frage gar nicht so richtig verstanden. Das war so ein schönes Beispiel dafür, wie krass diese Frau ist. Sie sagte dann einfach nur zum Schluss so, naja, das habe ich schon lange abgelegt, mich mit anderen zu vergleichen, weil das ist ja nicht schön und das tut ja keinem gut. Und das fand ich irgendwie total cool, dass das für sie so ganz selbstverständlich ist. Vergleichen, wer es schöner hat, führt ja zu gar nichts. Und das wollte ich einfach noch mit dir geteilt haben da.
Echt, wow. Weil ganz ehrlich, ne, wenn man von so wunderschönen Erlebnissen zurückkommt und dann komme ich so nach Hause und habe so die Idee, wow, du hattest jetzt nicht so eine schöne Zeit, dann ist wie so ein Widerstreben. Ich habe Angst, dir zu erzählen, wie gut es mir gerade geht, weil ich dich ja nicht neidisch machen will. Ey, und dass sie das noch nicht mal versteht, das, wow.
Ja, sie hat es dann schön erklärt. Sie sagte, ich habe ja viel mehr davon, wenn du gesund und glücklich von einer Tour heimkommst, als wenn ihr krank auf dieser Tour seid und dann total zerstört heimkommt, weil dann hilft mir das ja noch weniger. Und wenn ich aber ausgeruht und glücklich heimkomme, kann ich mich ja auch noch viel effektiver und entspannter um die Kinder kümmern und sie kann sich dann wieder hinlegen und ein bisschen Schlaf nachholen und so. Und es gab durchaus alles Sinn, aber eben auch die Tatsache, dass sie das so offen uns einfach so vorgeschlagen hat, das hat uns beide total berührt und da haben wir sie wieder mal zur Königin ernannt. Das war sehr, sehr schön. Und witzigerweise bekam sie ja genau bei dem Konzert einen Pokal überreicht. Da kam ein fünfjähriges Mädchen zu mir und hat
Ja.
einen Pokal für Johanna gebastelt. So einen richtigen Pokal, so beschwert mit so Steinchen innen und sagte, hier, der Pokal ist für Johanna, weil sie den Raum so toll hält. Das hat mich so berührt. Und insofern waren wir da sehr, sehr nah bei ihr an dem Wochenende.
Oh.
Ja.
Oh.
Ja, und Freunde, wenn ihr uns besuchen wollt, kommt auf die Tour. Es geht jetzt in 3 Tagen los in Erfurt am 15. Und dann sind wir in deiner Stadt oder in der Nähe auf jeden Fall auch. Kommt zur Essenz-Tour, wir freuen uns. Kauft euch die Bücher von Frank Hamm und Ruben, sei nicht so kritisch mit uns. Wir bemühen uns, mehr zu streiten. Und habt keine Angst vor besetzten Alien-Menschen da draußen.
Genau. Alles ist Liebe. Und was keine Liebe ist, ist überhaupt nicht.
In diesem Sinne,
Liebe geht raus.
Love and Peace. Ciao.
Habt's gut. Ciao, ciao.